Also das Thema ist Gottes Stimme hören. Das ist die Themenreihe, in der ihr gerade seid. Das ist, finde ich, ein richtig tolles Thema. Und mich interessiert das auch mega, denn ich wünsche mir selber, Gott immer klarer und immer deutlicher zu hören. Das ist so eine Reise, auf der ich schon seit Jahren bin, zu lernen, Gott reden zu hören. Und ich glaube, das geht in dieser Predigtreihe darum, ja, zu lernen, Gottes Stimme zu hören. Und ich liebe das, wenn das passiert. Ich liebe das, wenn man wirklich merkt und sieht, ey, Gott spricht hier gerade. Ja? Und zwar ganz deutlich und klar. Wir waren als Zentral, gehen wir jetzt zurzeit manchmal nach Rumänien und machen da irgendwie, predigen da in verschiedenen der Gemeinden und so. Und letztes Jahr waren wir das erste Mal da und da haben wir dann einen Einsatz gemacht mit einem Team, haben da in verschiedenen Gemeinden gesprochen und haben eine Jugendkonferenz und so gemacht. Und dann haben wir als Team das so vorbereitet im Gebet, haben uns vorher getroffen und einen Tag gefastet und gebetet. Und dann beim Beten sagte dann jemand da aus dem Team, ich habe das Gefühl, oder nee, ich sehe ein Bild von einem Bauern, von einem Landwirten und dessen Wasserversorgung ist kaputt. Irgendwie ist sein Brunnen kaputt oder seine Pumpe kaputt, sagte er. Und der ist jetzt also wirklich in Not, weil irgendwie seine Ernte jetzt in Gefahr ist, ne? Und dann haben wir so überlegt, so, was könnte das jetzt bedeuten? Und dann fingen so die Ersten an, das so geistlich zu interpretieren. Ja, die Wasserversorgung, der Heilige Geist und so. Und da ist die Pumpe kaputt, keine Ahnung, was das dann wäre. Ne? Und dann haben wir so hin und her überlegt. Und dann irgendwann, nee, Quatsch, das ist, wenn das Gott ist, dann ist das wahrscheinlich sehr klar und praktisch gemeint. Ne? Und dann haben wir gefragt, okay, was können wir denn jetzt machen? Wie reagieren wir denn jetzt darauf, falls wir in Rumänien diesen Bauern, diesen Landwirten treffen? Und da dachten wir, okay, das Sinnvollste ist eigentlich, wenn wir einen extra Topf mit Geld sammeln, so dass wir diesen Bauern direkt helfen können. Ne? Und dann haben wir so gesagt, komm, 200 Euro, das ist wahrscheinlich irgendwie sinnvoll. Und dann hat der das Wort hatte, noch die Hausaufgabe bekommen, pass mal auf, bete doch noch mal über diese 200 Euro, falls Gott dir vielleicht noch einen anderen Betrag nennt. Und falls ja, ne, dann müssen wir halt mehr oder weniger sammeln, wie auch immer. Und dann kam er so nach einer Woche wieder, sagte, nee, da war Schweigen, also, und dann haben wir gesagt, alles klar, wir bleiben jetzt bei den 200 Euro. Und dann sind wir nach Rumänien gegangen und haben dann am Freitagabend in der ersten der Gemeinde gesprochen. Und dann kam das Team nach vorne und hat dann Leuten prophetisch gedient in der Gemeinde. Und dann sagte der Typ, also mit diesem Wort von dem Bauern, sagte, ja, und es könnte auch sein, dass hier vielleicht ein Bauer ist und du bist gerade in wirklichen Problemen, weil deine Wasserversorgung ist kaputt. Ich glaube, dass vielleicht deine Pumpe kaputt gegangen ist. Gibt es jemanden hier? Jetzt muss man wissen, in dieser Gemeinde waren die Leute alle so ganz andächtig und ganz ruhig, ne? Und dann haben wir so auch Leute nach vorne gebeten, so wenn wir für die beten wollten, die sind dann so ganz langsam andächtig so nach vorne gegangen. Aber der war dann hinten und fing sofort an zu jubeln und zu schreien und sagte, ja, das bin ich. Ne? Und dann sagte ich, okay, was ist los, ne, als Leiter der Veranstaltung? Sagt er, meine Pumpe ist kaputt gegangen, vor weniger als 24 Stunden. Und ich bin in absoluter Not. Ich weiß einfach nicht, was ich jetzt mit meiner Ernte machen soll. Ne? Und dann sagte ich so, keine Ahnung von Geld und Finanzen und so, im Glauben, wir zahlen dir das. Ne? Und dann unser Finanzminister, der Martin Egger, der sagte, oh nein, John, du weißt gar nicht, wie teuer so eine Pumpe ist. Ne? Und dann kam er nach vorne und sagte, das ist ja unglaublich, meine Pumpe ist vor weniger als 24 Stunden kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wie ich uns helfen soll, ich brauche Wasser. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, die Pumpe, die du brauchst, wie teuer ist die denn? Sagt er, 200 Euro. Und dann sind wir zum Baumarkt gefahren und haben ihm die Pumpe gekauft und das war natürlich eine ganz wunderbare Sache. Ich liebe das, wenn Gott so deutlich spricht und für mich ist das so, ey, den gibt's ja wirklich, ne? Der hört uns und wir hören den und das ist ja voll die coole Sache. Ich liebe das, wenn Gott spricht. Aber vielleicht geht's dir manchmal ähnlich wie mir. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wie ist denn das? Also man hört ihn nicht immer so deutlich, ne? Und irgendwie ist es nicht so klar. Und ich würde schon sagen, na, Gott will mit uns reden. Gott will mit uns kommunizieren. Natürlich gibt es auch Phasen, in denen Gott auch schweigt und auch ganz bewusst schweigt. Ich würde aber nicht sagen, dass er aufhört, mit uns zu kommunizieren. Manchmal ist sein Schweigen sagt mehr aus als viele Worte. Aber grundsätzlich lesen wir von Gott, dem Gott der Bibel, als ein Gott, der mit seinen Menschen redet, einen kommunizierenden Gott. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das Normale, dass wir als Christen, als seine Kinder ihn reden hören. Dass wir hören, was er sagt, dass wir, wenn wir beten, dass der Heilige Geist zu uns spricht und uns Dinge flüstert und uns seine Liebe ausdrückt, wenn wir die Bibel lesen, ja, dass dann Dinge zu uns sprechen, dass der Heilige Geist durch andere Leute in der Gemeinde zu uns spricht, durch die Natur und diese ganzen unterschiedlichen Arten und Weisen, wie Gott zu uns reden kann. Aber manchmal geht es dir vielleicht ähnlich wie mir. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so Empfangsschwierigkeiten. Und ich würde auch sagen, ja, manchmal liegt es auch an uns, dass Gott will reden, aber irgendwie können wir ihn nicht hören. In der Geschichte, die wir uns heute angucken, finden wir einige Lektionen zum Thema Gottes Stimme hören. Und es kann uns helfen, in diesem Bereich weiter zu wachsen. Es kann uns helfen, das Reden Gottes weiter zu verstehen. Denn es geht nämlich um die Geschichte von König Josia. Die steht in 2. Könige 22 und 23 und auch in 2. Chronik 34 bis 36. Der König Josia ist ein spannender Typ. Einer der ganz wenigen guten Könige, die das Volk Israel hatte. Einer der ganz wenigen Gottesfürchtigen. Der hat so 600 noch was vor Christus gedient und der durfte erleben, wie durch seinen Dienst das Volk Gottes eigentlich so einen geistlichen Aufbruch erlebt hat. Ja, dass der Lob Gottes wieder zurück in das Zentrum des Landes kam und dass die Menschen von Jerusalem, lesen wir, dass sie wieder begonnen haben, des Gottes ihrer Väter zu handeln. Denn die Situation war folgende. Das Land war geistlich gesehen in einer ganz, ganz schlechten Verfassung. Es wurde ganz viel Götzenkult betrieben, es wurden also unterschiedliche Götter angebetet, die Bale, es wurde ihnen irgendwie Altäre gebaut und es gab Baalspriester und die Leute waren in okkulte Praktiken verwickelt und sie waren meilenweit von dem entfernt, was ihre göttliche Bestimmung eigentlich war. Josia tritt dann auf den Plan und der wurde König im Alter von 8 Jahren. Der wurde dann König mit 8. Und der sollte dann das Land sortieren und ordnen. Ne? Die wenigsten Kinder mit 8 können ja ihr Zimmer aufräumen. Ne? Aber und der sollte schon das ganze Land machen. Aber der wurde König also mit 8 Jahren. Mit 16 Jahren hatte er irgendwie scheinbar einen geistlichen Hunger entwickelt oder vielleicht auch ein Bekehrungserlebnis gehabt. Mit 16 Jahren, lesen wir, also im 8. Jahr seiner Regierung, hat er begonnen, den Gott Davids zu suchen. Das war was total Spannendes. Der ging also wirklich zurück zu seinen Wurzeln. Denn sein Vater König Amon und sein Großvater König Manasse, die haben auf heftigste Weise Götzenkult betrieben. Der Gott Davids, der Gott Israels, der war schon fast in Vergessenheit getreten und auch der Tempel, der Ort, an dem Gott zu finden war, an dem Ort, wo Gott gesucht wurde, der hat auch an Bedeutung verloren. Und König Josia also mit 16 Jahren fängt jetzt an, zurück zu den Wurzeln zu gehen und Gott zu suchen. Mit 20 Jahren, also einige Jahre später, fängt er eine Art geistlichen Aufräumprozess im Land an. Er fängt an in seinem eigenen Leben, in seiner Familie, in der Geschichte, aber auch im Land geistlich aufzuräumen. Diese Kultstätten, wo Baal angebetet wurde, hat er zerstört, die Priester hat er töten lassen. Und er hat versucht, wieder die Anbetung Gottes in das Zentrum des Volkes zu legen. Es fing also eine geistliche Aufräumaktion an. Und einige Jahre später, das war wahrscheinlich also im Zuge dieser Aufräumaktion, fing er auch an, den Tempel renovieren zu lassen. Wahrscheinlich dadurch, dass der Gott Israel so in Vergessenheit geraten ist, ist auch der Tempel irgendwie in die Jahre gekommen und war ziemlich verwahrlost. Und er brauchte also unbedingt einen neuen Anstrich. Josia hatte also wahrscheinlich das Anliegen, ja, er möchte wirklich wieder, dass der Tempel ein Ort wird, an dem Leute hingehen, ein Ort, an dem Leben stattfindet, ein Ort, an dem Gott gesucht und Gott gefunden wird. Und mitten in dieser Renovierungsaktion finden die Leute plötzlich im Tempel eine Schriftrolle. Nämlich der Pentateuch, die 5 Bücher Mose oder zumindest ein Teil davon. Auch das spricht Bände, dass sie das da gefunden haben. Das muss irgendwie verschütt gewesen sein. Das muss irgendwie verloren gegangen gewesen sein. Eigentlich sollte das neben dem Allerheiligsten stehen. Da kann man sehen, in was für einer geistlichen Verfassung das Volk war. Und in dieser Situation bekommen wir also diese Geschichte mit. Und ich lese mal 2. Könige 10, Vers folgende. Dazu sagte der Schreiber Schaffan, das war sozusagen der Sekretär vom König, und sprach, der Priester Hilkia gab mir ein Buch, und Schaffan las es vor dem König. Da aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und einigen anderen mit ganz komplizierten Namen und sprach, geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buches und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Da ging hin der Priester Hilkia mit einigen anderen zur Prophetin Hulda, die Frau Schallums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes Harhas, des Hüters der Kleider, und sie wohnte in Jerusalem in der Neustadt, und sie redeten mit ihr. Sie aber sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen. Alle Worte dieses Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Aber der König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen, weil dein Herz verzagt ist und du dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden, weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich's auch gehört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern sammeln, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und dass deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König. Spannende Situation. Da ist also Schaffan, der Sekretär, und der bekommt vom Hohepriester Hilkia diese Schriftrolle. Und Schaffan bringt sie näher dem König und sagt, guck mal, was wir hier gefunden haben. Und er fängt es an, dem König Hilkia vorzulesen. Und als der König Hilkia all das liest, dieses Gesetzbuch mit all den Konsequenzen, mit all dem, was Gott erwartet von den Menschen und mit all den Konsequenzen, ja, da trifft es das Herz von Josias und er empört sich darüber. Wir lesen, dass er seine Kleider zerrissen hat darüber. Und dann sagt er, Leute, wir müssen jetzt unbedingt etwas tun, wir müssen jetzt handeln. Es hat ihn also berührt und er fing an, daraus zu handeln. Also hat er seine Leute losgeschickt, dass sie zur Prophetin Hulda gehen. Und Hulda sagt, alles klar, ja, es ist so. All das, was ihr in der gelesen habt, all das wird passieren, aber weil der König Josia das an sein Herz gelassen hat. Ja, weil er sich gedemütigt, weil er geweint zerrissen hat. Deshalb werden all diese Strafen die Generation von König Josia nicht treffen, sondern später. Weil das alles so ist, wird es euch erst später treffen. Das ist eine abgefahrene Story. Und ganz ehrlich, die löst bei mir ganz viele Fragezeichen auf. Und ich glaube, ich bin nicht in der Lage und wir haben auch nicht die Zeit dafür, all diese Fragezeichen zu klären. Aber es geht ja um Gottes Stimme hören. Ich habe ein paar Lektionen für uns rausgearbeitet, die uns helfen können, uns zu positionieren, das Reden Gottes zu hören. Das Reden Gottes zu hören und darauf auch einzugehen. Das erste, was wir lernen von König Josia, ist aufräumen. Der erste Punkt ist aufräumen. König Josia hat begonnen, in seinem Leben aufzuräumen und in seinem Land. Falsche Götter aus dem Weg zu räumen, Prioritäten wieder auf Gott zu setzen und die Anbetung Gottes wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist so interessant, dass inmitten dieser Aufräumaktion plötzlich das Wort Gottes durchdringt. Inmitten all dieses Gerümpel, inmitten dieser Renovierungsaktion, überall laufen Bauarbeiter rum und inmitten dessen dringt das Reden Gottes durch. Ja, ich glaube, dass es manchmal so sein kann, dass wir Gottes Reden nicht wahrnehmen, weil wir nicht bereit sind, in unserem Leben aufzuräumen. Weil wir nicht bereit sind, all den Müll, den wir über die Jahre vielleicht angesammelt haben, aufzuräumen in unserem Leben. Wo wir vielleicht auch, und keiner von uns hat, glaube ich, Götzendienst betrieben in dem Sinne und irgendwie okkulte Praktiken mehr gemacht oder irgendwie sowas. Aber doch manchmal ist es so, dass wir die Prioritäten ja aus dem Blick verlieren. Dass wir beginnen, über die Jahre in unserem Glaubensleben so laut zu werden und so entspannt zu werden und einfach andere Dinge werden dann plötzlich wichtiger oder wir fallen in Sünde und fangen an, uns damit irgendwie zufrieden zu geben. Oder Unglaube zieht in unser Herz ein. Meine Kinder, ne, die haben so einen starken Glauben. Ich frage mich immer, wann ist eigentlich dieser Unglaube in mein Herz gekommen? Ja, über die Jahre häufen wir manchmal Dinge an in unserem Leben, die eben nicht gut sind. Josia ist bereit, dem ins Gesicht zu schauen und zu sagen, wir fangen jetzt an, aufzuräumen. Denn genauso wie mit dem Volk Israel, ich meine, das Volk Israel hat so stark begonnen, ne? Und dann sind sie in die Jahre gekommen und dann haben sie begonnen, andere Dinge von außen aufzunehmen, andere Götter aufzunehmen, andere Götter begonnen anzubeten. Und das Ding ist, die haben das ja nicht gemacht, die haben ja nicht gesagt, so, hey, lass uns doch jetzt mal Baal anbeten, ja, in dem festen Wissen, ab dann geht's richtig bergab mit uns. So, die haben das ja gemacht, weil sie dachten, das ist eine Weiterentwicklung. Hey, wir sind jetzt weiter, als wir damals waren. Hey, wir sind total weltoffen. Ja, mittlerweile wissen wir so viel und ja, was wir früher geglaubt haben und ach, immer dieser eine Gott und so weiter. Ja, das war süß vor Jahren, aber jetzt, wir sind doch so viel weiter. Und jetzt können wir auch andere Götter anbeten. Nicht jede Weiterentwicklung ist eine gute Entwicklung. Ich erinnere mich noch, dass ich mal eine Phase hatte, wo ich ungefähr 3,5 Jahre fast nichts von Gott gehört habe oder Gott erlebt habe, Gott gespürt habe, was auch immer. Fast 3,5 Jahre. Ich habe mich bekehrt mit 16. Ich habe mich verliebt in Jesus. Ich konnte nicht aufhören, die Bibel zu lesen. Ich habe vorher nichts gelesen, schon gar nicht die Bibel. Und ich konnte nicht aufhören, diese Bibel nicht zu lesen. Ich konnte nicht aufhören zu beten. Ich habe Leuten von Jesus erzählt. Ich habe in der Straßenbahn für Kranke gebetet und so weiter und so weiter als 16-Jähriger. Und dann irgendwann über die Jahre fing so an, sich Dinge in meinem Leben einzuschleichen. Und ich habe begonnen, Kompromisse zu machen. Und ich habe begonnen, falsche Entscheidungen zu treffen. Und ich war in einigen Dingen nicht gehorsam. Und ich habe mich begonnen, damit abzufinden. Und habe ich mich wiedergefunden in einer Zeit, wo Schweigen war. In einer Zeit, wo es irgendwie so ein dürres und trockenes Land war. Vielleicht kennst du solche Phasen. Und ja, es kann manchmal sein, dass der Heilige Geist uns auch bewusst in diese Phasen schickt. Aber in dem Fall, in meinem Fall, war es nicht unbedingt der Heilige Geist. Das war ich. Und dann nach 3,5 Jahren habe ich gemerkt, ich muss jetzt in meinem Leben einen Aufräumprozess beginnen. Ich habe so viele Dinge angehäuft in meinem Leben und es war alles so toll und es war alles so klug und ich war so viel weiter, als ich damals war. Aber ich habe festgestellt, nee, Gott ruft mich zurück zu den Wurzeln. Zu dem, was mich ursprünglich zu Jesus gezogen hat. Und ich glaube, das ist eine gute Frage, die wir uns alle mal stellen können. Was hat dich damals eigentlich zu Jesus gezogen? Was hast du damals so sehr an Jesus geliebt? Was hat dich damals so fasziniert? Was war damals deine große Leidenschaft? Josia geht back to the roots. Josia geht zurück zu den Wurzeln. Und er fängt einen Aufräumprozess an. Das ist das erste Aufräumen. Das zweite ist hinhören. Josia hört die Worte aus dem Gesetzbuch. Das Interessante ist ja, das, was er hört, ist ja nicht unbedingt die total ermutigende Sache. Das hat ihm bestimmt keinen Spaß gemacht. Ja, das war bestimmt nicht so, oh, endlich höre ich all das, was ich sowieso schon immer mal von Gott hören wollte, sondern das war ja das Gesetzbuch. Aber Josia entscheidet sich, bewusst hinzuhören. Wer Ohren hat, der höre. Ich glaube, es braucht eine bewusste Entscheidung, wenn wir Gott reden hören wollen, dass wir bewusst hinhören. Ja, dass wir uns Zeiten nehmen, dass wir unsere Ohren spitzen und uns entscheiden dafür, ich möchte jetzt Gott reden hören. Ja, Gott will gesucht werden. Gott will, dass wir unsere Ohren zu ihm neigen. Und dann fängt er an zu reden. Ich höre mich manchmal sagen, ich bin in meinem Leben offen für das Reden Gottes. Und das hört sich so fromm an, ne? So, das hört sich so, ich finde, das hört sich gut an. Ich fühle mich immer richtig gut, wenn ich das sage. Das Ding ist aber, das kann auch voll die Selbstverarsche sein. Das kann nämlich auch bedeuten, ich mache mein Ding so, wie ich es will und da Gott nichts sagt, werde ich auch nichts ändern. Paulus sagt, streckt euch nach den prophetischen Gaben aus. Sucht danach, strebt danach. Geht proaktiv da rein. Er sagt nicht, seid offen dafür. Er sagt, sucht danach. Und ich glaube, so ist es, wenn wir das Reden Gottes hören wollen, dann brauchen wir Zeiten und dann brauchen wir bewusst, müssen wir uns eine Vorentscheidung treffen, um hinzuhören. Wer Ohren hat, der höre. Und das dritte ist, es an sich ranzulassen. Aufräumen, hinhören, ranlassen. Vers 11. Da aber der König die Worte des Gesetzbuch hörte, zerriss er seine Kleider. Josia hat das, was er gehört hat, an sich rangelassen. Er hat es nicht abgetan, das hätte er so leicht machen können. Er hätte ja sagen können, ach Mensch, das sind ja spannende Geschichten, kenne ich glaube ich aus dem Kindergottesdienst. Ne? Aber wir sind ja jetzt mittlerweile weiter. Der hätte das so leicht abtun können, ach Mensch, ist das nicht ein spannendes Geschichtsbuch hier. Nein, Josia hat es an sich rangelassen. Und es ist so leicht, stelle ich in meinem Leben vor, gegenüber das Reden Gottes abzustumpfen. So abgeklärt damit zu werden. Auch wenn prophetische Worte im Gottesdienst sind, das so als so einen weiteren Programmpunkt irgendwie zu machen. Wenn ich die Bibel lese, ja, die halt um Wissen anzuhäufen. Anstatt damit zu rechnen, dass Gott jetzt spricht und das an mein Herz ranzulassen. Vielleicht ist es so, dass es hier Leute gibt, nach wie vor so, dass in den Gottesdiensten immer wieder auch prophetische Worte in der geteilt werden, dass Leute Bilder sagen und so weiter. Und vielleicht ist das bei dir so, dass du damit nichts anfangen kannst. Das ist, oh, ich weiß auch nicht, immer diese Bilder von irgendwie Blumen, die aufgehen und Sonnen, die aufgehen und Regen und so weiter. Ich weiß es nicht genau. Was ist denn das jetzt? Und es ist so leicht, dass wir das abtun, weil uns manchmal die Verpackung nicht gefällt. Eine Story von John Wimber, einer meiner großen geistlichen Helden, der die charismatische Erneuerung ganz stark geprägt hat. Der ist vor 25 Jahren ungefähr gestorben. Durch den haben wir viele Lobpreislieder und so weiter. Der hat die Vineyard-Bewegung gegründet. Also vieles von dem, was hier auch gesungen wird, kommt eigentlich aus der Vineyard-Bewegung heraus. Und John Wimber war selber früher Rockstar, hat sich dann bekehrt und ist in so einen ganz konservativen christlichen Kreis gekommen, wo die nicht mehr an die Geistesgaben geglaubt haben, wo die nicht mehr daran geglaubt haben, dass Gott also auch prophetisch spricht und so. Und in dieser Szene da von Quäkern ist er ziemlich bekannt geworden als so Gemeindewachstumsexperte und dann fing er an, so ein Konferenzredner zu werden über Gemeindewachstum und so. Und er hat irgendwann festgestellt, dass er zwar sehr bekannt wurde und so ein Promi-Christ wurde, aber dass er eigentlich seine erste Liebe verloren hat. Ja, dass er die Bibel nur noch als Arbeitsbuch benutzt hat, dass er gebetet hat, nur noch für Veranstaltungen, nicht mehr aus Liebe und aus Intimität zu Jesus heraus. Und dann geriet er geistlich gesehen in eine immer schlechtere Verfassung und dann war er auf einer Konferenz und war da als Redner eingeladen und dann kam ein Bruder zu ihm und sagte, Bruder Wimber, hier ist eine Frau, sie hat ein prophetisches Wort für dich. Und dann sagte er, oh nein, ne? Ich glaube daran sowieso nicht, ich brauche das nicht und so. Ne? Und dann sagte aber ne, der Mann, doch hier, wenn die Frau ein Wort hat, dann ist es wirklich oft vom Herrn und so. Und sagte, oh nee und so. Und dann irgendwann so aus Gnade hat er gesagt, okay, die Frau darf jetzt zu mir kommen. So, ne? Und dann kam die Frau und dann sagte er, die hat alle Klischees erfüllt. Ne? Die war genauso, wie er sich so Charismatiker vorstellt. Ja? Und dann sieht er die und denkt schon so, oh nee, ey, bitte nicht jetzt. Ne? Und dann sagt er so aus Gnade einfach, okay, was ist das Wort? Was hast du mir jetzt zu sagen? Und dann fängt die Frau an zu weinen. Oh, das war noch viel, viel schlimmer. Ne? Jetzt wird's auch noch emotional, typisch Charismatiker. Ne? Und dann sagt er, Lady, what's the word? Dame, was ist das Wort? Und dann fing sie noch mehr an zu weinen. Und Wimber war total peinlich berührt von der ganzen Situation und dachte, ich will hier einfach nur noch weg. Und er wurde immer genervter und genervter. Und dann irgendwann sagte er so ganz streng, Lady, what's the word? Was ist das Wort? Und dann sagte sie, das ist das Wort. Gott weint über dich. Und es war natürlich ein hartes Wort. Aber nichts daran hat Wimber gefallen. Und er wollte es am liebsten alles abtun. Er wollte am liebsten das alles abtun, sagen, ich weiß so viel mehr und theologisch kann ich da sowieso nicht richtig mit und so weiter. Aber er hat sich entschieden und er fing einen Prozess an, zu sagen, ich lasse das jetzt an mich ran. Ich lasse das jetzt an mich ran. Und es war kein bequemer Prozess, aber der Herr hat ihn durch Buße geführt und es fing ein geistlicher Aufräumprozess in ihm an und dadurch ist dann eine neue Welle des Heiligen Geistes weltweit ausgebrochen. Viele Leute hier gehen im Sommer zu New Wine zum Beispiel, zur Veranstaltung. Das ist maßgeblich von John Wimber geprägt worden. Weil John Wimber das an sich rangelassen hat. Aufräumen, hinhören, ranlassen. Ich würde jetzt kurz beten, und ich bitte dich in diesem Gebet, ich werde ein paar Pausen machen, dass wenn du merkst, es könnte sein, dass es Dinge gibt, die ich in meinem Leben aufräumen müsste. Ich muss mich wieder anders positionieren. Ja, dass du diese Pausen nutzt, um das einfach kurz zu bekennen. So. Wenn du merkst, ich möchte hinhören, ja, dann sag ihm das doch mal. Herr, ich möchte hinhören, ich möchte mir jetzt Zeit nehmen, um hinzuhören. Wenn du merkst, dass vielleicht dein Herz hart geworden ist und du merkst, du lässt diese Dinge nicht mehr an dich ran. Dass du auch diese Zeit nutzt, um dann zu sagen, Herr, ich möchte das an mich ranlassen. Ich bete kurz. Herr, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass du ein redender Gott bist. Ja, und König Josia hat nichts Angenehmes gehört. Es war keine entspannte Reise für ihn. Aber wir danken dir für sein Vorbild, dass er uns vorweggegangen ist und dass er uns so ein Vorbild war, Wege zu gehen und Mauern zu durchbrechen, um dein Reden Freiraum zu geben. Um zu sehen, wie das Volk Gottes wieder zurückkehrt zu Gott. Und Vater, und ich bete jetzt in der Ich-Form, weil es ja mich genauso betrifft wie alle anderen. Ich bete, dass du mir zeigst, wo ich in meinem Leben aufräumen muss. Wo ich Dinge über die Jahre vielleicht angehäuft habe, die erste Liebe verloren habe. Wo ich begonnen habe, Lügen zu glauben, falsche Prioritäten zu setzen. Jetzt bin ich mal kurz ruhig und du kannst Dinge jetzt selber in dieser Stille für dich einfüllen. Herr, ich bete um Vergebung. Und wo da auch Lügen vom Feind sind, die sich bei mir festgesetzt haben, im Namen Jesu löse ich die jetzt. Und Herr, ich will dir sagen, ich möchte dich hören. Ich möchte hinhören. Ich möchte nicht nur offen sein für dich, sondern ich suche dich und ich suche dein Reden in meinem Leben. Herr, und ich bete um Vergebung, wo ich eigentlich einfach nur mein Ding gemacht habe an vielen Stellen und nicht angehalten habe und gesagt habe, Herr, wo geht's lang? Links oder rechts? Jetzt kannst du das wieder in einer kurzen Stille für dich auffüllen. Herr, ich bete auch darum um Vergebung. Und Herr, wo ich ein hartes Herz bekommen habe, wo ich abgestumpft bin deinem Reden gegenüber, wo die Bibel so ein Arbeitsbuch geworden ist, vielleicht auch die Bibel in meinem Regal verstaubt ist, wo ich prophetische Rede nicht wertgeschätzt habe, da bitte ich auch um Vergebung, Jesus. Ich danke dir, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, da bist du treu und gerecht. Du vergibst uns unsere Schuld und reinigst uns von allem Bösen. Und jetzt bete ich noch einfach für euch als Gemeinde. Herr, ich bete, dass du gerade in dieser Zeit, wo es so viel um die Zukunft geht und heute Nachmittag und Lokschuppen und so weiter, ich bete, Herr, für klare Worte. Herr, hilf uns zu verstehen, was du zu sagen hast. Hilf uns, das zu hören und gib uns den Mut, dem zu folgen. Und im Namen Jesu bete ich, dass du das Prophetische immer stärker freisetzt. Amen.